SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Hans Lohmann.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute. Mein Gast heute Vormittag ist der Komponist und Musikproduzent Harold Faltermeier. Guten Morgen, ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Sie sind mit dem Auto angereist.
Genau.
Aus Baltheim bei München.
Jawohl.
Hätte auch mit dem Flieger sein können, ne? Oder?
Ja, aber ich will ja ankommen.
Ja, aber Sie haben doch die Lizenz, dass das Ankommen einigermaßen gesichert
ist. Ja, ja,
ne?
Sicher, aber heute früh war ein, so ein Dreckswetter und das war also und auch der Weg dann von man müsste nach Egelsbach fliegen, ja?
Okay.
Und dann darüber sich irgendwie schippern lassen. Also das ist nicht so lustig jetzt. Also ja, das ist schon mit dem Auto, das ist schon okay.
Der Sohn ist mitgefahren, damit sind wir auch beim Thema, eins von vielen, vielen Themen, dass Sie ein Wandler sind zwischen Bayern, zwischen Ihrer bayerischen Heimat in der Nähe von München und Kalifornien. Oder überhaupt USA, aber in erster Linie Los Angeles.
Ja.
Und Sie haben mal ganz früh gesagt, also meine Kinder möchte ich nicht in den USA aufwachsen sehen. Warum eigentlich nicht?
Wenn man das Leben in Beverly Hills und Umgebung so kennt, dann weiß man, dass das mit dem Leben, wie wir es in Bayern gewohnt sind, überhaupt nichts zu tun hat. Es ist ein ganz anderes Leben, es ist ein sehr schickes Leben auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ich möchte fast sagen, ein eher verwahrlostes Leben. Ja, die Kinder wachsen dort in reichen Ghettos auf. Ja. Sie sind meistens auf irgendwelchen sündhaft teuren Privatschulen und sind eigentlich der Familie entzogen. Sie nehmen am Familienleben nur bedingt teil. Man holt sie raus, wenn man sie braucht. Man schiebt sie weg, wenn man sie nicht braucht. Und diese Art von Leben wollte ich meinen Kindern nicht zumuten. Und ich bin aufgewachsen in einem wunderbaren Anwesen, ein bisschen außerhalb Münchens. Und es war einfach so traumhaft schön dort. Und wir haben unsere Werte gewusst, mein Bruder und ich. Und diese Werte wollte ich auch meinen Kindern zuteil werden lassen.
Drei an der Zahl. Mittlerweile
drei
erwachsen.
An der Zahl. Ja,
genau. Der eine hat sie begleitet auf dem Weg nach Mainz. Die andere, Elena, hat mit ihnen ein Kochbuch geschrieben.
Das ist die Bianca.
Wie komme ich auf Elena? So heißt die dritte, ne?
Das ist die ältere.
Okay, ja, genau. Also Bianca hat natürlich das Kochbuch geschrieben. Wunderbar zu sehen, Sie beiden mit einem Korb Lauch, Porree und Tomaten auf dem Cover. Sehr wertig gemacht. Sweet Home Bavaria heißt das Buch. Auch da sieht man den Wandel, den ständigen zwischen USA und Bayern. Und darunter der Untertitel gefällt mir fast noch besser. Weißwurst, Haxen, Hollywood. Sollen wir mal wild was aufschlagen? Oder hätten Sie für das, wenn das Buch jetzt überall in Rheinland-Pfalz schon beheimatet wäre, in den Küchen fürs Sonntagsmenü heute da direkt einen Vorschlag?
Na, ich würde einfach mal wild drin rumblättern, weil es sind so viel wunderbare Rezepte.
Heutzersuppen habe ich jetzt zufällig aufgeschlagen.
Heutzersuppen mit zwei Z, was heißt das?
Ja?
Bei uns in Bayern sind die Heutzer sind die Holzmacher, die Holzknechte.
Okay.
Ja? Und diese Suppe ist eine Erbsensuppe, aber natürlich schon eine relativ edle Erbsensuppe, nicht bloß also die Erbswurst aufgeschnitten und Maggi rein und eine Wienerwurst rein, sondern schon ein bisschen edler gemacht. Natürlich das ist die Erbsen selbst püriert, selbst gekocht, der Speck aus der eigenen Produktion und die Würste nicht aus der eigenen Produktion, aber ab und zu dann doch wieder aus der eigenen Produktion. Also eine gute, hochwertige Suppe, die viele Kalorien, viele Kohlenhydrate hat und wenn man im Holz arbeitet, verbraucht man am Tag Tausende von Kalorien und dafür ist die Suppe genau richtig.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Michelle von den Beatles läuft nicht durch Zufall heute in SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, sondern natürlich mit Blick auf unseren Leute-Gast Harold Faltermeier, Musiker, Komponist, Produzent und Beatles-Enthusiast von Anfang an. Ohne die Beatles hätte es überhaupt den Musiker in dieser Form Harold Faltermeier gegeben?
Na, ich glaube, das wäre wahrscheinlich anders gelaufen. Ich wäre vielleicht mehr der Klassik zugetan gewesen. Aber die Beatles haben bei mir was ausgelöst, was unglaublich war. Ich habe die Art und Weise, wie die ihre Lieder schreiben, wie komponiert wird, wie produziert wird, einfach von Anfang an sehr, sehr wertgeschätzt. Im Gegensatz zum Beispiel die Stones. Die Stones haben mich nie so richtig angetörnt. Das war nicht meine Musik. Das war mir zu einfach. Während die Beatles, das war für mich ganz, ganz intelligente Musik. Und speziell Michelle hat ja auch eine Reihe von Akkorden, die man damals nicht unbedingt in einer normalen Rockband gespielt hat. Ja. Mhm. Das war schon sehr, sehr ausgefeilt. Und wir hatten damals eine Kinderband, zusammen mit Stefan Zauner von der Münchner Freiheit. Das waren zwei Brüderpaare, mein Bruder und ich und Stefan Zauner und sein Bruder Thomas. Mhm. Und wir haben in dieser Band eben auch, als wie eine Top-40-Band heute spielen würde, auch diese Arrangements versucht zu emulieren. Und es ist uns natürlich immer bis zu einem gewissen Punkt nur gelungen, weil das bei den Beatles eben derartig komplexe Musik gemacht haben, damals bereits, die wir nicht unbedingt so schnell
nach... Kann man gar nicht glauben, im Grunde genommen.
Unglaublich.
Auch bei den einfachen Titeln, die, wo man den Eindruck hat, die bestehen nur aus zwei Akkorden oder drei, steckt doch mehr dahinter, als man denkt.
Und dann ist es auch der Sound. Ich meine, es gab damals diesen genialen George Martin, der Produzent, der sie wirklich auch gemacht hat, der wirklich sich über Sounds Gedanken gemacht hat, in einer Zeit, wo man nur eine Rockband hatte. Das war sowas von... komplex, sowas von interessant für mich, und das hat bei mir auch diesen Funken auch überspringen lassen. Das will ich machen.
Und wie eng das da bei Ihnen alles in München und Umgebung zusammenhing. Also Sie haben schon angesprochen, Stefan Zauner hat mit Ihnen sozusagen in der Kinderband zusammen gerockt, der später dann mit Sänger der Münchner Freiheit wurde. Ja. Udo Jürgens war auch durch diverse Zufälle dann bei Ihnen zu Hause zum Kuchenessen. Genau. Und Sie haben große Hoffnungen gesetzt, Udo Jürgens mal vorzuspielen, was Sie da musikalisch drauf haben.
Das
war ein Flop, ne? Kann man so sagen.
Es war wirklich ein Flop, denn das Einzige, an was er interessiert war, war der Aprikosenkuchen meiner Mutter. Davon hat er vier Stück verzehrt, und wir haben zugeschaut und haben gerade noch wirklich unser Pflichtstückchen gekriegt. Unsere Musik hat ihn wirklich nicht interessiert.
Zu den weiteren Zufällen gehört, dass Ihr väterliches Elternhaus die Deutsche Grammophon, also die Plattenfirma, als Mieter hatte. Also im Grunde genommen, das sind ja Zufälle aneinandergereiht, die man im Grunde gar nicht glauben kann. Sie haben dann auch später da ganz am Anfang mal als so eine Art, wie soll man sagen, Mädchen für alles da gearbeitet in der Studioszenerie. Und haben zum Beispiel ganz wichtige Dinge machen müssen, dafür sorgen müssen, dass Max Greger genug Gin Tonic hat.
Genau. Und es war wirklich nachweislich mein erster Job in einem Studio. Ich durfte Max Greger am Nachmittag einen Gin Tonic holen. Mhm. Und ich dachte mir, na gut, wenn das so weitergeht, dann ist es nicht mein Beruf, denn ich wurde nur rumgeschickt. Und bei der Deutschen Grammophongesellschaft damals war es auch alles sehr, sehr strikt. Es ist nicht so wie in einem Studio, was man sich eigentlich vorstellt, dass da irgendwie locker zugeht. Gegenteil, Grammophon war irgendwie der Himmel der Technik. Ja, man hatte also ganz hierarchisches Prinzip. Der Techniker durfte keinen Regler eines Mischpults anlangen. Ja, ich schon gleich gar nicht. Ich war bloß Werkstudent. Ja, also die Aufgaben waren total verteilt. Ja, und ich habe den Job gehabt. Man kann ja sagen die Arschkarte. Ich durfte am Abend die Mikrofonkabel waschen. Die mussten dann wieder jeden Abend mussten die aufgerollt werden. Und dann
hast du noch gemacht? Nee,
nein, natürlich nicht.
Wie albern.
Total albern. Aber es war eine Anweisung des Studioleiters. Am Abend werden die Mikrofonkabel gewaschen und werden aufgehängt und am nächsten Tag wieder ausgerollt. Ja, also ein vollkommener Quatsch, Blödsinn. Ja, aber ich musste es halt machen.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Harold Faltermeier ist Leute Gast heute Vormittag, bekannt ganz vor allem durch Axel F., durch den Titelsong aus dem Film Beverly Hills Cop. Aber unglaublich produktiv seit 45 Jahren mit allem.
Ja, ja, es sind 45 Jahre.
Ja. Jetzt. Und wir haben es gerade schon mal angedeutet, Sie haben gerade diese strenge Studiohierarchie so vor 30 Jahren angesprochen, wo also alles sehr geregelt war und nicht so locker kreativ, wie man sich das jetzt so heute vorstellt. Wenn Sie mal so vergleichen, was früher technisch möglich war, wie man Musik machte, also dass man im Grunde genommen ja alles, was richtig bombastisch klingen sollte, mit großem Orchester einspielen sollte. Heute geht das im Grunde genommen übertrieben gesagt mit dem Smartphone, also leicht übertrieben gesagt. Mhm. Wo würden Sie sagen, ist die bessere Zeit bei Ihnen beheimatet?
Also ich schaue schon mit so einem tränenden Auge an die alte Zeit zurück. Es hat eigentlich den Hauptgrund darin, man war der Musik wesentlich näher. Man musste wesentlich mehr schwitzen, um Sounds zu kreieren. Die Synthesizer waren damals frei programmierbar. Das heißt, man musste Kabel stöpseln und musste schauen, wie man einen Sound zusammenfriemelt. Man musste gewisse Synthesizer layern, also übereinander spielen, um irgendwas wirklich Wertiges zu kreieren. Dann musste man es auf ein Band aufnehmen und das war's dann. Mhm. Der Sound war dann fix. Man konnte nichts mehr dran machen. Und dann hat man wieder, um einen anderen Sound zu kriegen, die Stöpsel wieder raus aus den Synthesizern, und dieser aufgenommene Sound war eigentlich für alle Zeit verloren. Heute liegt eben alles offen, man hat Hunderttausende von Sounds und man drückt einfach in der Gegend rum und hört lauter gute Sounds. Mhm. Das Problem dieser wunderbaren Sounds, das Problem dieser guten Sounds ist, dass ein Sensorsystem kostet ungefähr 200 Euro und das haben extrem viele Leute. Das heißt, extrem viele Leute haben alle dieselben Sounds. Und das ist natürlich fatal. Ja, weil man hört dann die Spreu vom Weizen auch nicht mehr wirklich. Ja. Und das ist ganz, ganz schade.
Zu den namhaften Künstlern, die zu Ihnen gekommen sind und gesagt haben, ich möchte bei Ihnen produzieren, bei Harold Faltermeyer produzieren, gehört Billy Idol. Wie kam es zu der Zusammenarbeit? Wie ist die abgelaufen?
Gut, ich hab den Billy Idol nicht wirklich produziert, aber Billy Idol war der Künstler meines langjährigen Freundes Keith Forsey, mit dem ich auch viele, viele Lieder geschrieben habe und der früher der berühmteste Trommler war der Disco-Zeit in München. Der hat also von Silver Convention bis eben die ganzen Donna Summer Hits in Frankfurt mit Frank Farian gearbeitet, ja, also in der ganzen Welt eigentlich daheim. Dieser berühmte Disco-Drummer hatte damals auch den Auftrag, Billy Idol Generation X zu produzieren. Und was lag näher, mich da mit ins Boot zu holen und bei seinem allerersten Lied Money Money die Orgel zu spielen. Also ich habe bei dem ersten Billy Idol-Hit die berühmte Fafisa-Orgel eingespielt und im Lauf der Zeit dann auch mit Billy Idol immer Kontakt gehabt und bei vielen seiner Alben die Synthesizer programmiert und etliche Keyboards gespielt.
Mhm. Zum Beispiel bei To Be a Lover.
To Be a Lover habe ich die Synthesizer gemacht. Ja. Und ich habe bei vielen Sachen dann auch Flächen programmiert oder auch die Schlagzeuge mit Keith Forsey ins rechte Licht gerückt. Dazu kam eins, dass damals die beiden Hauptakteure, Steve Stevens und Billy Idol, auch ab und zu den einen und anderen Streit hatten. Dann war natürlich auch bei Billy Idol die Drogen ein Riesenproblem. Er verschwand dann wieder 3 Tage, man hat ihn nicht mehr gefunden. Und so nahm diese Produktion also ein Eigenleben an, was halt einfach wirklich nicht dienlich ist. Ja. Und ich habe 3 Wochen lang in New York gesessen und mit Keith Forsey diese Bänder in Ordnung gebracht. Whiplash Smile hieß das Album und Sweet 16 war zum Beispiel der größte Hitter aus diesem Album. Und letztlich hat dieses Album über eine Million Dollar gekostet in der Produktion, was heute undenkbar wäre.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Man kann sagen, Herr Faltermeyer, nicht nur dem Klang nach, auch in der Machart damals in den 80ern eine Filmmusikrevolution.
Ja, das war was Neues. Wir suchten ja verzweifelt einen neuen Weg zu gehen, um eben nicht mit dem traditionellen Orchester einen Score einzuspielen. Und allen voran war es der Regisseur Martin Brest, der ganz was Neues machen wollte. Und der immer wieder auf Jerry Bruckheimer und Don Simpson, die beiden Produzenten, eingeredet hat. Es muss eine urbane Klangstruktur haben. Der will nicht sowas Ähnliches haben wie bei dem Vorgängerfilm mit Eddie Murphy, Trading Places in Deutschland, die Glücksritter. Gut, Synthesizer war die große Kraft, die große Weapon bereits zu dieser Zeit. Ich wurde eben ins Boot geholt, relativ spät. Man hat, glaube ich, schon versucht mit einem anderen Komponisten, es wollte nicht klappen. Mhm. Und ich kam dazu, nachdem ich in einem anderen Filmprojekt für Jerry Bruckheimer gearbeitet hatte und der mir während der Produktion sagte, kannst du nicht mal zu uns rüberkommen, ich möchte dir den Martin Brest vorstellen. Es ist der Regisseur unseres nächsten Films, vielleicht versteht ihr euch ja gut. Ja? Und so kam das Ganze. Und er hat mir von seinen Ideen erzählt. Und damals hatte man nicht wie heute zigtausende Klangbeispiele. Wir haben eine Handvoll CDs gehabt, wo sie immer rumblättert haben drin und aufgelegt haben, so ungefähr könnte es klingen, so aber nicht und so weiter und so fort. Und so hat man sich langsam an dieses Genre ran getraut, ja, und hat sehr zur Besorgnis auch des Studios, Paramount, versucht, was Neues zu machen.
Besorgnis heißt,
Besorgnis
dauert
auch
zu lange, wird zu teuer.
Dauert oder? Zu lange, ja. ist unsicher, man weiß nicht, ob es funktioniert. Mhm. Ja. Dazu kommt das nächste Problem, die Unions, die Gewerkschaften. Man musste beim großen Studiofilm ja Musiker beschäftigen. Und Musiker beschäftigen heißt natürlich wieder einen ganz anderen Sound zu kreieren.
Man Sie mussten ganz einfach Musiker das. Beschäftigen, natürlich. Obwohl im Grunde klar war, dass Sie das mit mehreren Synthesizern selber einspielen.
So sind die Spielregeln.
Und das auch noch in den USA, ist ja kaum zu fassen.
So sind die Spielregeln in Amerika. Ein Union-Projekt hat auch dann diese Union-Musiker zu beschäftigen.
Das heißt, die Studiomusiker saßen rum, haben Kaffee getrunken und sie
haben gespielt. So schaut's aus. Genauso schaut's aus. Wir haben die Musiker bestellt, die saßen draußen, waren fürchterlich freundlich und nett und die haben Karten gespielt, haben Kaffee getrunken, sind ab und zu uns rein, haben diese Verrückten aus Deutschland dazugehört, was der da rumzaubert und sind wieder gegangen, haben immer gesagt, crazy Germans. Ja.
Wie lange hat das gedauert, bis Axel F. dann wirklich fertig war, von der ersten Idee bis zum finalen Mix?
Es hat 4 Versuche gebraucht Und ich glaube so, wenn ich heute drüber nachdenke, stand ich auch kurz davor, gefeuert zu werden, weil es wollte nichts funktionieren. Wie es halt so ist, wenn man erfindet, wenn man halt Neuland betritt. Es gab kein Beispiel dafür. Ja. Und die ersten drei Vorschläge, die ich gemacht habe, stießen auf, ich sag mal gelinde, auf Missfallen.
Klangen die ganz anders?
Die klangen nicht sehr viel anders. Mhm. Die Rhythmen waren schon da.
Haben Sie die noch?
Ich habe sie noch. Ja, ich habe sogar das allererste Demo habe ich noch. Das haben wir lustigerweise gefunden, als ich letztes Jahr mein Best-of-Album produziert habe, wo wir die alten Demos von The Heat Is On und von Bob Segers Shakedown rausgekramt hatten. Ja. Und da kommt mir in die Hände dieses Ur-Sujet, das damals Shootout hieß. Mhm. Und ich wusste, ich habe es erst aufgelegt, was ist das denn? Und da kamen dann die allerersten Basslines und so weiter von Axel F. schon zum Vorschein. Mhm. Und ein Teil, der bis dato nie veröffentlicht wurde, der auch nie das Licht der Welt gesehen hat und das auch nie wieder hergenommen hatte. Aber das waren alles Versuche, die irgendwo in der Produktionsebene kläglich gescheitert sind. Ja, und ich höre heute noch den Editor, den Billy Weber sagen, also das Beste wäre, man sollte einfach den Komponisten feuern und sollte einfach wieder ein Orchester nehmen. Dann weiß man, was man hat und dann stimmt auch alles. Ja.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Jetzt reden wir über Donner, Summer, über Hot Stuff, über ihren großen Hit und über eine interessante Frau.
Ja.
Die Frau, man soll über Tote nicht schlecht reden, man kann überhaupt gar nicht schlecht reden über Donna Summer, aber sie war schon auch anstrengend. Ne?
Na gut, Donna war halt eine Diva. Ja. Donna hatte die Vorstellung, natürlich ein noch größerer Star zu werden und dementsprechend kapriziös hat sie sich auch dann benommen. Ich meine, sie hatte natürlich das Geld, sie hatte die Mittel, sie war am Zenit ihres Schaffens. Und zu diesem Schaffen gehört natürlich auch Lifestyle. Und wenn sie zu uns ins Studio kam, wir wollten ja arbeiten. Giorgio Moroder war bekannt dafür, schnell zu arbeiten. Und wenn Donna zur Tür reingekommen ist, wussten wir sofort mal, jetzt ist einmal stundenlang nichts. Wir kommen nicht weiter. Das Studio war blockiert, sie hätte singen sollen. Hat erst einmal Essen bestellt und ist dann mit uns gesessen, hat uns alle einen Vortrag über Religion gehalten. Sie war ja eine Reborn Christian. Wir durften das berühmte F-Wort nicht benutzen im Studio. Das war also absolut verpönt und wurde also sofort mit einem bösen Blick quittiert, ja, obwohl es uns ab und zu mal über die Lippen lief, weil es ist nicht mehr so üblich dort drüben. Mhm.
Also bis sie da mal gesungen hat, das dauerte.
Das dauerte und dann war es so, dass sie plötzlich aufstand, zum Mikrofon ging, also ich will jetzt singen. Und da musste alles parat sein. Es musste alles genau in place sein, also dort sein, wo es zu sein hatte. Die Kopfhörer mussten eingestellt sein. Das war immer ein Riesenfiasko, bis sie die Kopfhörer gepasst haben. Nichts war laut genug, zu wenig Hall, zu viel Hall. Jetzt höre ich nur links, jetzt höre ich nur rechts. Mhm. Also ein Theater ohne Ende. Und dann läuft das Band und sie macht den Mund auf. Und dann war eigentlich wieder alles gut und man war versöhnt. Weil diese Stimme war halt so unvergleichlich. Ja. Und wir haben das geliebt und wir haben das eingesogen, wenn Donna sang. Lang hat sie nicht gesungen, höchstens 2-3 Mal dasselbe Stück. Und dann musste sie wieder weiter, weil sie ihre Küche einrichten musste und sich mit Freunden treffen und dann am Abend vielleicht noch ein Essen oder irgend sowas. Also vom eigentlichen Singen her, ja, haben wir von ihr gar nicht viel mitgekriegt. Sie hat ja auch das erste Mal wunderbar gesungen. Ja. Wir haben nur also als Backup und vielleicht als Alternativversion 2-3 Versionen einsingen lassen. Aber dann war es ihr zu viel und Wiederschauen für Gott und bis zum nächsten Mal.
Und wann auch immer Ihnen Hot Stuff ins Hirn gekommen ist, war Ihnen klar, dass das dann mit Donna Summer auf die Art und Weise so eine große Nummer wird? Oder wie hat sich das entwickelt?
Das ist eine ganz kuriose Geschichte. Es ist so gewesen, ich wurde für dieses Album erstmal engagiert als Arrangeur und Keyboarder. Und ich treffe Giorgio Moroder, den Produzenten, in der Früh zum Frühstück im Beverly Hills Hotel und ich sehe ihn mit ziemlich kleinen Augen, ja, und ziemlich nervös. Er hat vorher mit Neil Bogart gesprochen, dem Chef von Casablanca Records, Donners Plattenfirma. Und er sagte an diesem Morgen zu uns, er braucht noch neue Songs, weil Neil Bogart möchte ein weiteres Doppelalbum auf den Markt bringen, weil er glaubt, dass Donna nochmal ein Doppelalbum zur Nummer 1 und zum Doppelplatin-Erfolg führen kann. Und darauf muss ihm wohl der Giorgio Moroder gesagt haben, aber ich habe ja nur 12 Lieder. Worauf er dann sagte, das ist nicht mein Problem, es ist dein Problem, schreib welche. Und aufgrund dieser Tatsache hat er mich in ein Studio geschickt, zusammen mit Keith Forsey und seinem Co-Produzenten Pete Bellari. Und wir sind in der Früh in einem Studio wirklich eiskalt an einem Klavier und spielen irgendwas, was der Donner passen könnte. Mhm. Und es war Hot Stuff.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Von unserem Leute-Gast Harold Faltermeier können Sie auch gerade zwei lesenswerte Bücher lesen, die wir beide auch verlinkt haben auf swr1.de. Ein Kochbuch namens Sweet Home Bavaria mit 100 echten bayerischen Rezepten, alle von ihm persönlich gekocht. Und deutlich musiklastiger natürlich die Memoiren namens Grüß Gott Heimat, mein Leben zwischen Heimat und Rock'n'Roll. Und im Buch steht Erstaunliches, Herr Faltermeier, nämlich, dass Sie schon als junger Mann quasi ein Rentnerleben geführt haben. Was aber wiederum nicht passt dazu, dass Sie auch sehr fleißig immer waren und sind. Gleichzeitig vergleichen Sie sich, finde ich auch ganz originell, mit Ihrem Mentor Ennio Morricone, der nochmal deutlich, deutlich mehr beispielsweise Filmmusik-Auswurf sein eigen nennen kann im Vergleich zu Ihnen.
Ja.
Rentnerleben schon originell, ne?
Also, wenn wir das mal wirklich, wirklich in eine Relation bringen würde, Ennio Morricone oder auch der Kollege Hans Zimmer, wie fleißig die beiden sind, ja? Also, dann bin ich wirklich ein fauler Komponist. ich bin aber ein sehr effektiver Komponist. Es gab mal eine Aussage von Konstantin Wecker. Ich bin ein Trüffelschwein. Ich finde immer den guten Trüffel. Er hat natürlich in einer gewissen Hinsicht auch recht damit. Allerdings muss ich sagen, wenn ich arbeite, wenn ich kreiere, dann bin ich sehr fleißig. Nur ich habe mir auch in frühen Jahren bereits ab und zu mal diese Auszeiten gegönnt. Und das hat dann auch den Anschein immer erweckt, dass ich ein Rentnerleben führe. Das Gute daran war immer das, dass wenn ich zurückgekommen bin, immer mit frischen Ideen aufwarten konnte. Und dann waren es auch meistens gute, frische, originelle Ideen.
Die Logistik ist ja auch klasse für effizientes Arbeiten mit einem Riesenstudio daheim in Baltham auf Ihrem Anwesen, wo auch die Pet Shop Boys aufgeschlagen sind, genau, um ein Album namens Behavior zu produzieren. Wie kam es zu dem Kontakt?
Die beiden haben sich 1990 bei mir gemeldet und wollten mit mir ein Album produzieren. Und ich habe erstmal gefragt, Moment mal, ihr seid ja eigentlich fähig, euer eigenes Album zu produzieren. Warum ich jetzt? Ja, sie wollen eine dritte Instanz in das neue Album geben, denn sie wollten dieses neue Album, es war gerade die erste Zeit dieser Plug-in-Synthesizer, sie wollten aber zurück auf die klassischen Vintage-Synthesizer und sie haben gehört, dass ich davon einen Haufen mein eigen nenne.
Also die wollten quasi die damals moderne Technik nicht einsetzen, sondern die moderne Technik von vor 5 oder 10 Jahren.
Von vor 5 oder sogar zurück zu den Anfängen der Synthesizer-Musik. Aha. Also mit Moogs, mit der Roland Modular-Synthesizern und so weiter und so fort. Das wollten sie. Und
das ist ganze viel Zeug Fachchinesisch drin, aber klingen die nicht, ist es nicht so, dass je neuer, desto besser, desto variabler ist dann letztendlich der Klang?
Ja, das Problem der Sache ist das jetzt, ohne zu technisch zu werden, wenn man die heutigen Synthesizer abfeuert, sprich also man drückt eine Taste, ja, dann entsteht eigentlich immer genau derselbe Klang. Es passiert nichts, ja, weil man eigentlich im Prinzip ein Sample, also ein Stück Band abfahren würde. Damals in der Technik dieser Oszillatoren, die sich frei bewegten und frei schwingen konnten, ja, hat jeder Ton, den man spielte, eine gewisse eigene Struktur gehabt. Und das machte die ganze Geschichte wahnsinnig live-artig und lebendig. Und genau diesen Sound wollten sie. Und wenn man zum Beispiel zurückhört in ein Stück jetzt von der Donna Summer, I Feel Love, wo mit also nur Modular-Synthesizern gearbeitet wurde, und man sich das heute noch anhört, wie unglaublich, wie wir sagen, es nagelt. Ja, es ist so richtig griffig, erdig und präzise, ja, dann weiß man, dass man das mit den heutigen Synthesizern in dieser Form nicht machen könnte. Und diesen Sound wollten die Buben damals haben.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Und so ein erfolgreicher Mann wie Musikproduzent und Komponist Harold Faltermeier hat natürlich auch Preise bekommen, allen voran 1986 den ersten Grammy, den bedeutendsten Musikpreis. Ja, und da steht man auf der Bühne. Die Augen der Hollywood-Produzent, der Hollywood-Prominenz richten sich auf einen, könnte ich mir vorstellen, auf den frisch ausgezeichneten Harold Faltermeier. Welche Erinnerung haben Sie heute daran, über 30 Jahre später?
Ich hatte lange Zeit diese Rede noch in meinem Smoking, den ich mir damals extra für diesen Anlass gekauft hatte.
Drin in der Innentasche?
In der Innentasche geführt. Aha. Ja, war ganz lustig. Und jetzt habe ich ihn allerdings nicht mehr, ist wahrscheinlich bei irgendeiner Reinigung mal irgendwann ist er mal verloren gegangen. Aber das ist ein Gefühl, das kann man sich gar nicht vorstellen, denn die Tatsache, dass man dann aufgerufen wird und den Grammy kriegt, allein löst natürlich einen Adrenalinschub aus, der seinesgleichen sucht. Also ich gehe da auf die Bühne und ich ziehe da meinen Zettel aus dem Smoking raus und erstarre erst einmal, denn vor mir in erster Reihe sitzt Dionne Warwick, Whitney Houston, Quincy Jones und ich weiß nicht, wer sonst noch
alles. Who is who quasi.
Also das Who is who der Szene. Und ich schaue da runter und stottere erstmal, ja, und halte da meine Rede, habe mir alles aufgeschrieben gehabt, wen ich alles nennen muss. Da schaue ich immer da runter zu Quincy Jones, der so rauflächelt, der das ja kennt. Und eine mütterlich zu mir raufschauende, wohlwollend raufschauende Dionne Warwick.
Und ach so, ich dachte, Sie meinen, Quincy Jones hätte mütterlich draufgeschaut.
Das kam nicht ganz richtig. Aber es war Dionne Warwick, die so raufgeschaut hat zu mir und mir da wirklich ein bisschen auch die Kraft gegeben hatte.
Ein rauschhaftes Erlebnis, so ein Grammy.
Oh ja.
Apropos Rausch. Sie haben mehrfach in Ihrem Buch auch angedeutet, dass bei diversen Produktionen, sei es in den 70er Jahren, sei es auch heute noch, hier und da mal gesoffen wird, gekokst wird, was auch immer. Wie würden Sie sagen, hat sich so der Einfluss von bewusstseinserweiternden Substanzen insgesamt in der Popmusik, wie Sie sie überblicken können, entwickelt?
Ja gut, es war eine Katastrophe. Meine Drogen sind eigentlich eine Katastrophe und nicht nur eigentlich, sie sind eine Katastrophe. Zu den Zeiten in München hat man im Studio gesoffen, das muss man wirklich so sagen. Es gab keinen Abend, wo man in der Kantine saß, ein Bier zischte und wir haben sogar noch lustig gehabt in München. Und da kamen die ganzen Herrschaften von der BMG, von Ariola, von diversen Plattenfirmen, von den Verlagen und haben dort ihren Happy Hour Drink zu sich genommen. Und es war wie auch ein Umschlagplatz von Ideen. Ich meine, da wurde dann plötzlich, ach, machst du gerade mit dem und plötzlich wussten auch alle, wer in diesem Studio arbeitet. Ja. Und da ist ab und zu wirklich gesoffen worden, bis der Wirt dann gesagt hat, jetzt ist Schluss, jetzt ist Ende aus, ich schmeiße euch jetzt alle raus. Ja. Und man weiß natürlich auch von Musikern und Drogen und das weiß man hört es ja auch immer überall. Ist so gewesen in Los Angeles, das habe ich zum ersten Mal gesehen dort, dass das so behandelt wurde, als wäre es überhaupt nicht illegal. Damit wurde umgegangen wie mit einem Zucker. Ja, speziell mit Kokain. Mhm. Das war an jeder Ecke, das war überall. Die Studiobesitzer haben das gehabt, wenn ihr was wollt, kein Problem. Und es gab sogar, sage und schreibe, Mischpulte, in die ein Spiegel eingebaut war, wo man dann dort wunderbar diese Droge da ausgebreitet hat und dann mit einer Rasierklinge da so klein gehackt hat und dann so Linien gemacht hat, die man sich dann später reinzog. Ja. Also eine unglaubliche Szenerie.
Ja. Ja. Sie haben, Herr Faltermeier, auch komponiert und produziert von Jennifer Rush, I Come Undone und sich vorhin schon über die dievenhafte Art von Donna Summer hier in der Leute-Sendung ausgelassen. War es bei Jennifer Rush vergleichbar?
Nein, die Jennifer war anders. Jennifer war, also es war wie ein Geist in der Landschaft. Jennifer ist die personifizierte Profi-Diva gewesen. Die ist ins Studio gekommen, sang und war wieder verschwunden. Und wenn ein Album fertig war, ich habe nichts mehr von ihr gehört, bis es dann eine Gold- oder Platinplatte gab. Und da ist man vielleicht nochmal angerufen worden und vielleicht ein Dankeschön, aber dann nichts. Bis zum nächsten Album ein Anruf.
Harold, I'm doing a new album. Gonna be part of it?
Und dann habe ich wieder gesagt, Jenny, how are you?
I'm good.
Und dann hat man sich verständigt, wir treffen uns da und da, suchen ein paar Songs aus und machen wieder ein Album. Also der Totalprofi.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Am Anfang der Sendung haben Sie mit mindestens vergleichbarer Leidenschaft übers Kochen gesprochen. Und man sieht diese Begeisterung auch an diesem wunderbaren Kochbuch Sweet Home Bavaria, Weißwurst, Haxen, Hollywood. Wer hat zwischen Ihnen und Ihrer Tochter da was zu beigetragen bei diesem Kochbuch? Ich meine, Sie sind, glaube ich, durchaus ein Koch mit Profi-Ambitionen, also jetzt nicht nur ein Namensgeber für so ein Werk, ne?
Nein, also ich koche wahnsinnig gerne. Ich habe mir auch vor 2 Jahren eine wunderschöne große Küche gebaut. Das ist eine Profiküche. Mhm.
und kann dort auch also eine große Anzahl von Freunden bekochen.
Unter anderem mit einem Herd, wo man mit 400 Grad Flamme die Steaks so machen kann, dass es zum Niederknien ist, ne?
Ja, ja, genau. Es sind sogar 800 Grad.
800 sogar.
Ja, es ist 800 mhm. Grad. Es ist ein Grill aus Amerika, der in den besten Steakhäusern dort zu finden ist, wie Smith & Wolensky, Morton Steakhouse, Wolfgang und so weiter. Und den musste ich einfach haben. Und da habe ich lang geschaut, wie man den, wo man den in Deutschland kriegt. Das ist ein amerikanisches Produkt.
Ich vermute, der kostet so viel wie ein großer Mittelklassewagen.
So viel kostet er nicht, aber es ist nicht billig. Es okay. ist schon, es ist mhm. schon also ein Betrag, wo man sagt, da muss man aber viele Steaks essen. Mhm. Und das wirklich, also, aber da darf man nicht von Rentabilität sprechen. Es gibt nun mal Hobbys, die sind teuer.
Sie sind ja auch kein armer Mann bei dem, was Sie alles so geschaffen haben
und an Musik. Das war
und,
drin.
Und für Sweet Home Bavaria, wer hat da von Ihnen jetzt genau welchen Input ins Buch reingesetzt zwischen Ihnen und Ihrer Tochter?
Meine Tochter ist eine wunderbare Fotografin. Und sie ist auch eine wunderbare Nervensäge. Perfektionist, genauso wie ich sie in der Musik bin. Und ich hätte es wissen müssen, dass sie natürlich auch, wenn sie ein Buch mit mir macht und die Fotos dafür macht, natürlich genauso akribisch vorgeht, wie ich akribisch vorgehen würde, wenn ich Musik mache. Somit sind 25.000 Bilder entstanden, dass wir am Schluss dann immer wussten, was man dann wirklich in das Buch reinnimmt. Und es war also eine Tirade von Aussuchen, Anlegen, gestalten, wobei meine Frau Birgit Wolf Wunderbares geleistet hat, um diese beiden Komponenten zusammenzubringen. Und meine Tochter hat mich sogar genötigt, zweimal noch ein Gericht nochmal zu kochen, und zwar nicht, weil es nicht geschmeckt hat, sondern weil die Fotos nicht gut genug waren mhm. für ihre Begriffe.
Also, und die Auswahl der Gerichte oblag aber Ihnen?
Die Auswahl
Sachen,
der Gerichte,
die Sie regelmäßig auch kochen in Ihrer Profiküche?
Das sind Sachen, die ich persönlich koche.
Ja.
Es gab noch wesentlich mehr Gerichte, aber da muss natürlich irgendwann mal eines rausfallen. Ja. Ich habe einfach mal geschrieben, was ich alles koche. Und vor allen Dingen, was das Kochbuch auch so herzlich macht, ist, jedes Gericht hat eine Geschichte. Und sehr, sehr oft auch eine Geschichte, die mit meiner Familie zu tun hat. Und diese ganzen Geschichten sind in diesem Buch. Das ist das, was das Buch also besonders macht.
Zwei Bücher voller Geschichten. Einmal also das kulinarische Buch Sweet Home Bavaria und die Autobiografie Grüß Gott Hollywood. Es steht eine Menge drin, was Spaß macht zu lesen. Und apropos Kochen, dafür braucht man Hitze. The Heat is On. Zum Schluss spielen wir noch The Heat is On von Glenn Frey. Komponist und Produzent, ein gewisser Harry Faltermeier. Leutegast heute in SWR1 Rheinland-Pfalz. Und zum Schluss ist Geschenkezeit. Und ein Mann, der gleichzeitig in der Küche und vor allem auch in der Musik zu Hause ist, habe ich mir gedacht, könnte gebrauchen vielleicht diese Kochlöffel, diese ganz besonderen Kochlöffel, die auf den ersten Blick aussehen wie Kochlöffel. Man könnte sie auch als Salatbesteck nehmen, aber es sind auch Trommelstöcke.
Ich fasse es nicht.
Und da ja Ihre Musik gerne auch mal sehr rhythmisch losgeht, ist mir aufgefallen, können Sie das also variabel einsetzen. Übrigens auf dem einen Kochlöffel ist auch noch eine Note eingestanzt.
Ja.
Und können Sie also sozusagen als Kochlöffel und wahlweise in der Küche auch als Trommelstöcke benutzen.
Herrlich, herzlichen Dank, da was für originelle Idee.
Harold Faltermeier, ich danke sehr, dass Sie Gast waren, den Leute.
Danke, hat viel Spaß gemacht.